Erntedank. Ernt und Dank. Und dann habe ich mir so überlegt, bedeutet das, dass es ohne Ernt auch keinen Dank mehr gibt oder braucht? Ernt hat schon gesagt, wir ernten irgendwie nicht mehr selber richtig. Oder wenn, dann aus einem eigenen kleinen Garten, aber nicht mehr so, dass wir uns komplett würden selber versorgen oder davon leben würden. Also Erntedank, Ernt und Dank bedeutet das, dass es ohne Ernt auch keinen Dank mehr gibt oder braucht. Manchmal habe ich fast ein bisschen den Eindruck. Weil wenn wir jedes Lebensmittel das ganze Jahr über immer kaufen können, und da trifft für viele Sachen einfach zu, dann geht doch ganz leicht der Dank verloren. Bei den Jahreszeiten, so als Vergleich, dort finde ich es so genial, dass Gott uns überhaupt die Jahreszeiten schenkt. Und wir in der Schweiz, wir dürfen sie ja so richtig deutlich erleben. Wir haben alle vier Jahreszeiten und wir kommen überall voll auf unsere Kosten. Und klar, ich habe nicht jede Jahreszeit gleich gern, aber trotzdem, ich freue mich immer wieder über den Wechsel. So das Abwechseln, das finde ich wichtig. Und das ist etwas Schönes. Jetzt, wo der Sommer vorbei ist und der Herbst kommt, ist eine Freude. Es kommt in dem Moment, wo ich froh bin, dass es weitergeht. Es ist eine Freude, dass es einen Wechsel gibt. Das ist wirklich etwas Geniales. Und man sieht auch, wie die Zeit vergeht. Man sieht, wie die Jahre kommen und die Jahre gehen. Und beim Ernten ist es eigentlich ähnlich wie bei den Jahreszeiten. Was im Frühling dann angepflanzt wird und dann durch den Sommer durchwachsen tut, ja, das kann man dann im Herbst ernten. Und so einen Zyklus, so einen Erntezyklus, da sieht man auch, wie die Zeit vergeht. Da kann man auch erkennen, wie die Jahre vergehen. Doch anders als bei den Jahreszeiten, die kommen und gehen, und ohne dass wir etwas dazu tun müssen, ist der Mensch bei der Ernte wirklich fest eingebunden. Die Äcker müssen bestellt werden, die Saat muss ausgebracht werden und, je nachdem, das Unkraut entfernt werden. Und das sagt sich jetzt so also ganz schnell. Wer aber schon mal das gemacht hat oder mitgeholfen hat, der weiss, das ist je nachdem ganz harte, knochenharte Arbeit. Viel Schweiß kostet das. Und dann ist man ja nicht fertig. Am Schluss muss die Ernte auch wieder eingebracht werden. Und dann verarbeitet werden. Ja, so ein Erntezyklus, der braucht wirklich oder gibt sehr viel Arbeit. Und doch, der Mensch kann so das Entscheidendste selber nicht tun. Der Mensch kann es weder regnen lassen, noch kann er die Sonne scheinen lassen, noch kann er machen, dass irgendetwas wachsen würde. Wir sind einfach auf Gott angewiesen. Und von dieser Abhängigkeit kommt dann auch der Dank für die Ernte. Weil der, der mit viel Schweiß das ganze Jahr sein Feld bestellt hat, der ist einfach dankbar, wenn Gott ihm dann eine ertragreiche Ernte schenken tut. Und da kommen wir wieder zu unserem Problem. Wir bestellen ja unsere Felder eben nicht mehr selber. Und wir ernten nicht mehr selber. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo bleibt unser Dank, wenn wir das nicht mehr selber machen? Oder ein bisschen plakativ gefragt, wenn du gehst, go posten und dann so im Supermarkt stehst, und dann bist du so im Gang vom Gemüse oder der Obst oder wenn du ganz ein süßer Typ bist bei den Krämli oder du weißt schon, wo du am liebsten bist. Und dann stehst du dort vor dem vollen Gestell. Hat das dein Herz schon mal ganz ergriffen gemacht? Dass du fast vor Dankbarkeit explodiert bist und nicht anders hast können, als jetzt einfach Gott so Danke zu sagen, dass du hast müssen beten dort innen. Also versteht mich nicht falsch, ich erwarte das gar nicht von euch. Und mir geht es selber auch nicht so. Aber ich frage mich halt dann, wo bleibt unser Dank? Und ich habe dazu eine Antwort, aber erst ein bisschen später. Wir schauen uns zuerst den heutigen Bibeltext an, den ich mitgebracht habe. Der steht im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 9 bis 10. Und die zwei Verse, die haben ganz direkt mit Ernte und Dank zu tun. Es steht dort, wenn ihr die Ernte in eurem Land einbringt, dann sollt ihr das Getreide nicht bis zum äußersten Rand eurer Felder abschneiden und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die zu Boden fallen, nicht aufsammeln. Lasst sie für die Armen und die Ausländer liegen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und das sind Wort Gottes, wo so an Mose gerichtet worden sind. Und der Mose hat dann selber die Worte nehmen und sie wieder als Volk Gottes weitergeben, das Volk Israel. Und nach dem Gebot hat dann selber das ganze Volk leben. Und ich habe schon gesagt, es handelt sich streng noch um ein Gebot, also um eine Anweisung von Gott. Und eben nach dieser Anweisung soll das Volk Israel dann leben und handeln. Und die Anweisung ist ganz klar. Man könnte sagen, maximiert euren Gewinn nicht. Das steht nicht so da, aber auf das geht es doch eigentlich raus, oder? Maximiert euren Gewinn nicht. Denkt an die Armen und an die Ausländer und unterstützt die. Und damit fordert Gott von seinem Volk etwas, und zwar etwas, wo uns Menschen eigentlich gegen den Strich geht. Es ist wie so eine Katz. Wenn man so einen Katz gegen den Strich streicheln tut, vom Rücken zum Kopf, habt ihr das schon mal probiert? Bei einer Katz. Das fühlt sich sowohl für euch dann sehr komisch an, und die Katz findet es überhaupt auch nicht lustig. Die wird gar nicht lange bei euch bleiben. Was uns gegen den Strich geht, ist äußerst unangenehm. Und wir wollen das nicht, es ist unnatürlich. Es läuft uns dazwider. Und Gott verlangt von seinem Volk, dass es nicht die ganze Ernte einbringt. Es soll einen Teil stehen lassen und ganz auf die Nachlese verzichten. Hey, die haben geschuftet für die Ernte. Die haben viel schon geleistet, dass sie überhaupt mal an den Punkt gekommen sind, dass sie jetzt ernten können. Die haben geschwitzt. Und das ist doch logisch, dass das jetzt auch ihr Recht wäre, dass sie alles ernten dürfen. Und alles zu ernten würde bedeuten, dass ihr Ertrag grösser ist. Da fällt mehr Korn ab, da gibt es mehr Trauben. Und entweder kommen sie besser über den Winter, weil sie mehr haben, oder können sich irgendwie ein bisschen besser Bauch vollschlagen. Oder wer weiss, was noch passieren wird. Ob es vielleicht ganz einen strengen Winter gibt und sie brauchen es. Oder sie können sogar einen Teil davon verkaufen und etwas kaufen, was sie dringend brauchen oder was sie sich schon lange wünschen. Sie könnten etwas anfangen mit dem mehr. Und wir spüren schon, oder? Es ist irgendwie nicht ganz richtig, dass da jetzt Gott kommt und sagt, auf einen Teil sollen wir verzichten. Und ich habe mir so überlegt, eben, wir sind ja, ich behaupte jetzt, wir sind alle kein Landwirt. Und somit brauchen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir könnten das Beispiel von unserem Lohn nehmen. Die, die von uns arbeiten gehen, also gegen Bezahlung gehen, arbeiten, die bekommen einen Lohn. Wäre es in Ordnung, jeden Monat auf einen Teil zu verzichten? Man könnte ja sagen, du kannst 90% behalten. Und 10% selbst verschenken. Ich weiss, viele von uns leben genau nach dem Prinzip. Und auch Miriam und ich leben nach dem. Aber wenn wir mit Freunden einmal darüber reden, dass wir einen Teil quasi stehen lassen, nach dem Text, oder wirklich aktiv weggehen, wir können gar nicht glauben, wie viel Unverständnis uns einmal entgegenkommt. Hey, was man mit diesen 10% alles noch machen könnte, denken die. Und ein befreundetes Ehepaar hat es uns auch mal klipp und klar gesagt. Was wir verpassen, was wir alles noch machen könnten. Hey, wir könnten weit reisen, grosse Reisen machen. Wir hatten einmal ein klappriges Auto gehabt, da haben schon gesagt, ja, darum. Wir könnten ein besseres Auto haben. Oder ihr könntet öfters auswärts essen gehen. Ihr könntet euch doch mal etwas gönnen. Und so weiter, das haben wir alles schon gehört. Und sie verstehen nicht, dass man freiwillig auf etwas verzichtet, wo einem absolut zusteht tut. Ich meine, wir haben dafür gearbeitet. Es steht uns zu. Und ich verstehe die Gedanken sehr gut. Ich hatte die doch alle selber auch schon gehabt. Aber der freiwillige Verzicht ist eigentlich genial. So genial, dass Gott uns Menschen, zuerst zu seinem Volk Aber dann allen Gläubigen, also er uns dazu auffordert, wirklich freiwillig auf etwas zu verzichten, wo wir das Gefühl hätten, er steht uns zu. Wer nicht alles erntet, sondern auf einen Teil verzichtet, also keine Nachlese betreibt, also nicht um jeden Preis seinen Gewinn maximieren tut, der erhaltet im Gegenzug etwas anderes, etwas Besseres. Und in unserem Vers steht, dass das Volk Israel für die Armen und Ausländer verzichten soll. Quasi ein Sozialsystem im Wort Gottes ist da hinterlegt. Doch selber sind sie auch nicht leer ausgegangen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Denn wer Gottes Gebot befolgt, der bekennt, dass er von Gottes Segen abhängig ist. Und das gibt neue Segen. Wir können den Boden kultivieren und wir können aussäen. Aber eben, ich habe schon gesagt, wachsen lassen können wir das Korn überhaupt nicht. Wir können Rebstöcke pflegen, wir können sie zurückschneiden, aber machen, dass sie im Frühling wieder neu austreiben und dann sogar Frucht bringen, das können wir ja auch nicht. Wir können es nicht regnen lassen, wir können die Sonne nicht scheinen lassen, wir können einen heranziehenden Sturm können wir nicht abwenden. Und wir können schon gar nicht das Feld oder den Weinberg vor einem Sturm schützen. Wir können nicht einmal den Frost wegschicken, wo wir ziemlich viel kaputt machen. Wir meinen zwar schnell, dass es unsere Ernte ist, dass sie uns komplett zusteht, aber im Grunde können wir so vieles selber nicht und haben so vieles Geschenk bekommen, was nötig ist dazu. Und das gilt doch auch für unsere Arbeit. Es ist selbstverständlich, oder anders gefragt, ist es selbstverständlich, eine bezahlte Arbeit zu haben? Nein, es ist nicht selbstverständlich. Auch in der Schweiz nicht. Oder wer leitet unsere Hände und unser Denken? Wer macht unsere Hände geschickt und lässt gelingen, was wir anpacken? Ja, teilweise sind wir sehr begabt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jemand auch unser Geschick noch leiten tut. Wenn Gott nicht segnet, was wir tun, dann wird auch unsere Arbeit keine Erfolgsgeschichte. Und das Gebot hier in 3. Mose 19 will uns erden. Es will uns erden. Es will uns daran erinnern, dass wir zwar unseren Teil dazu beitragen, aber dass wir eben nicht alles alleine können. Erntedank heisst auch, sich neu bewusst zu machen, dass wir Gott in unserem Leben brauchen. Er ist nicht nur unser Schöpfer, nein, er ist auch unser Versorger. Und wir können aus diesen beiden Versen aber noch etwas anderes lernen. Wir können noch lernen, dass Gott nicht möchte, dass wir nur an uns denken. Wir sollen nicht egoistisch sein. Ich finde, das sagen die Verse auch ganz bewusst. Wir sollen an die denken, die Mangel leiden und gar nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Ernte einzubringen. Und dann prüfen die beiden Verse unseren Glauben. Das erkläre ich gerade. Glauben wir, dass Gott uns so viel gibt, dass wir sogar etwas davon abgeben können. Und trotzdem, dass wir selber nicht zu kurz kommen. Oder haben wir Angst, dass wir zu kurz kommen könnten, dass das nicht möglich ist? Glauben hört nicht bei der Ernte und nicht beim Portemonnaie auf. Wenn wir glauben, dass Jesus uns mit dem Nötigsten versorgt, ja, dass er sogar uns mehr gibt, als wir eigentlich brauchen, also über das Nötigste raus, dann müssen wir doch auch keine Angst haben, dass wir zu kurz kommen, wenn wir etwas stehen lassen, wenn wir etwas abgeben. Stellt euch mal vor, ihr müsstet das Korn schneiden auf eurem Feld. Ihr müsst nicht vorstellen, wie man es macht. Es geht einfach darum, ihr müsstet entscheiden, wie viel Korn lasst ihr stehen. Soll es 5 Meter am Rand sein? Nach dem Vers sollen wir etwas stehen lassen. Sollen wir 5 Meter stehen lassen? Sollen wir 2 Meter stehen lassen? Wie viel soll es denn sein? Ich meine, wir wissen ja gar nicht, was alles denn in dem kommenden Jahr passieren wird, bis wieder ein Ernte gibt. Eben gibt es ganz einen harten Winter. Gibt es einen langen Winter? Wird nächstes Jahr die Ernte gut sein? Oder wird sie vielleicht ganz, ganz schwach sein, ganz wenig sein, wo wir ernten können? Und dann wäre es gut, wir würden mehr mitnehmen ins nächste Jahr hinein. Irgendwie musst du das abschätzen, musst das irgendwie den Kampf ausringen und gleichzeitig weisst, etwas sollst du stehen lassen. Aber wie viel? Und dann gibt es eben noch Leute, die dann auf dich hoffen, dass du für sie etwas stehen lässt. Also was macht ihr? Ich finde, es ist eine schwierige Entscheidung. Wir können schon fast von einer echten Glaubensprüfung reden. Nur 2 Meter stehen lassen wäre sicherer als 5 Meter am Rand herum. Doch reicht es denn, wenn man 5 Meter stehen lässt? Wäre es nicht sogar besser, nur vielleicht 0,5 Meter stehen lassen, dann sind wir ganz auf der sicheren Seite und man hat es immer noch erfüllt. Wie glauben wir? Wie würden wir handeln? Das ist wirklich unser Glauben gefordert. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Und wir haben auch nur sehr beschränkte Möglichkeit, auf unsere Zukunft Einfluss zu nehmen. Sprich, wir dürfen glauben, finde ich, dass 5 Meter okay sind und dass es dann noch genug hat. Und meine Erfahrung im Leben hat mich eben gelehrt, dass ich immer genug bekommen habe zum Leben. Selbst du als Student, ohne Einkommen, mit einem nur noch ganz wenigen Spartem, es hat immer gelangt. Es hat immer alles gezahlt sein. Teilweise auf ganz komischen Wegen. Plötzlich ist Geld wieder da gewesen für eine neue Rechnung, für Studiumgebühren und. Es hat immer gelangt. Und meine Erfahrung hat mich aber auch gelehrt, dass dann, wenn ich gemeint habe, jetzt muss ich ein bisschen mehr für mich behalten. Jetzt lasse ich nur 2 Meter stehen. Dass am Schluss nicht mehr übrig geblieben ist für mich. Wie auch das immer gegangen ist. He? Aber Grosszügigkeit hat sich immer gelohnt. Ist immer belohnt worden. Das habe ich schon lernen in meinem Leben. Und mir gefällt die Formulierung aus dem Vers 9 so gut. Da steht, dann sollt ihr das Getreide nicht bis zum äußersten Rand eurer Felder abschneiden. Es ist wirklich einfach keine exakte Wissenschaft, oder? Es gibt keine Angabe, wie viel. Wie viel soll es stehen lassen? Es lässt einen Spielraum für uns Menschen. Und in diesem Spielraum innen müssen wir leben. Und in diesem Spielraum innen zeigt sich aber auch unser Glaube. Und der Vers 10, der endet mit, ich bin der Herr, euer Gott. Und da steckt für mich ein Zusag drin, ein gewaltige. Gott ist für uns. Das euer Gott, ich finde, das zeigt so viel Liebe von dem Gott, dass er das in Mose sagt, tu das deinem Volk ausrichten. Und auch wir heute dürfen das wissen. Er ist unser Gott. Ich meine, es ist Gott. Er ist Gott und wir sind seine Schöpfung. Und dann kommt er und sagt, ich bin euer Gott. Und es geht nicht darum, dass wir ihn jetzt könnten besitzen, dass er irgendein Taschengott ist. So, Hosensackgott, unser Gott. Um das geht es nicht. Aber es geht darum, dass er für uns ist. Und wir können sagen, was sollte uns unmöglich sein? Wer sollte gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Und mit dem Zusatz, Gott ist für uns, wisst ihr noch, es läuft uns gegen den Strich. Mit dem Zusatz, Gott ist für uns, dreht sich nämlich das Kätzchen um auf unseren Schoss. Und jetzt können wir es in die richtige Richtung streicheln. Ich finde, mit dem Zusatz, dass Gott für uns ist, komme ich Mut, über das zu leben. Dass ich an einen Rand stehen lassen. Dass ich nicht muss eine Nachlese betreiben. Dass ich nicht muss maximieren. Dass ich kann Gott vertrauen. Das kommt gut. Er ist für uns. Und dann muss ich schon sagen, es gibt natürlich Menschen, die haben vielleicht Liebe Gottes, gar noch nicht in ihrem Herzen. Und die werden es immer noch nicht verstehen. Für die ist die Katze immer noch verkehrt rum. Es läuft immer noch gegen den Strich. Mit dem müssen wir leben. Da können wir nichts im Moment für sie tun. Erntedank. Ernt und Dank. Ich möchte zum Schluss noch über den Dank reden. Wenn ich nämlich so die Welt rausschaue, dann sehe ich ganz viel Klagen, ganz viel Jammern, ganz viel Vergleichen, Beneiden und leider sehr wenig echte Dankbarkeit. Und ich bin am Freitag wieder mal über den Neumarktplatz gegangen und zur Zeit hat es die ganz viele politische Gruppierungen, die mir möchten klar machen, dass ich sie unbedingt wählen muss. Und so jemand hat mich dort angesprochen und hat schon angefangen, gute Argumente und so machen. Und ich habe ein, zwei irgendwie Bemerkungen gemacht und ich weiss auch nicht, welchen Knopf was ich verwünscht habe. Aber irgendwie ist es aus dem rausgekommen, sie jammern, wie schlecht dass es in der Schweiz ist und wie böse gewisse Menschen sind. Und einfach, es ist richtig rausgequollen. Und ich bin da gestanden und gedacht, du lässt mich ja gar nicht im Wort lassen. Aber es hat raus müssen, das Gejammer. Und ich bin aber richtig traurig geworden. Ich habe gedacht, hey, schau mal hier auf dem Neumarkt. Du bist in der Shoppingmeile von Bruck. Ja, ein Viertel Shoppingmeile. Und alle mit Säck voll laufen heim. Niemand hat Hunger. Und du tust mir jetzt schon 15 Minuten zujammern, wie tragisch das alles ist. Und ich habe mir dann so überlegt, oft gehen wir ja davon aus, dass Mehrheit richtig liegt, oder? Also wenn Menschen etwas machen und eine grosse Gruppe macht es so und eine kleine anders, dann hat doch immer die grosse Gruppe recht, oder? Das ist nicht immer automatisch richtig, aber oft gehen wir davon aus. Und ich habe dann gedacht, also gut, wenn es nur eine Minderheit ist, die so von Herzen dankbar ist, dann muss ja die Minderheit falsch liegen. Die Grossgruppe ist eher am Jammern und am Vergleichen und halt nicht dankbar. Und das hat mich dann zu dem Predigtitel geführt, Hilfe, ich bin dankbar. Oder helfet mir, Hilfe. Ich gehöre zu einer Minderheit und ich bin dankbar. Kann man das irgendwie beheben? Gibt es da eine Therapie dafür? Und wenn wir dem Gedanken noch ein bisschen weiter folgen, dann erkennen wir, wie anstrengend auch die Dankbaren wirklich sind. Also die Minderheit ist anstrengend für die Mehrheit, für den grossen Rest. Da will man einfach mal so richtig jammern, so richtig Frust loslassen und dann kommt wieder so ein Dankbarer und zerstört mit einem Wort die ganz schöne Jammerstimmung. Das ist enorm anstrengend. Die Lästerstimmung geht kaputt weg, so einen Dankbaren. Die Minderheit nervt, oder? Also, ihr merkt schon, der Gedanke hat nicht unbedingt nur Worte an sich. Es ist wie 180 Grad alles vertrüllt. Und da können wir da drin etwas Wertvolles lernen. Die Dankbaren machen einen Unterschied auf dieser Welt. Dankbare Menschen können negative Gedanken, negative Worte durchbrechen. Und sie können Hoffnung bringen in die Welt. Und so erstaunt es eben nicht, dass Ernte und Dank beim Erntedank zusammengehören. Weil wer erntet, ist dankbar. Und wer gemäss diesen Vers hier mit den Armen und den Ausländern teilen tut, der zeigt damit auch Dankbarkeit. Nicht die ganze Ernte einzufahren und für sich zu behalten, ist so, damit tue ich Gottes Gebot ehren. Und das zeugt auch von Dankbarkeit, dass er für mich schauen tut, dass er mich versorgen tut. Wir sagen damit Gott, wir sind dir dankbar, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Und ja, du gibst uns sogar mehr, als wir brauchen. Und wir wollen an dich denken und wir wollen an die denken, die wenig haben und wir wollen teilen mit denen. Dankbarkeit ist wichtig bei Erntedank. Und somit sind wir aber wieder beim Anfang. Wir pflanzen und ernten nicht mehr, also nicht mehr klassisch auf dem Feld. Wo bleibt denn unsere Dankbarkeit bei Erntedank? Wo bleibt denn unsere Dankbarkeit? Ich habe mir das ein bisschen überlegt, wie ich zuerst einmal Gott meine Dankbarkeit zeige. Zeige ich sie überhaupt noch? Und ja, als Familie tun wir bei jedem Essen danken. Wir danken Gott, dass er uns so reich versorgen tut. Meistens stehen immer ganz viele Sachen auf dem Tisch und wir tun das benennen, dass wir dankbar sind für die Auswahl, für den Reichtum. Wir wollen bei jedem Essen dafür dankbar sein. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Dort fängt Dankbarkeit schon mal an. Immer dann, wenn man von seiner Versorgung nennt, dass wir dafür danken. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir gerade so einen Tag wie heute Erntedank nicht irgendwann plötzlich wegkippen lassen aus unserem Kalender raus, aus unserem Gemeindeprogramm, sondern dass wir den behalten, auch wenn wir nicht mehr selber ernten, weil wir wollen dankbar bleiben. Weil es ist ja immer noch Gott, der es wachsen lässt. Auch wenn es jemand anders geerntet hat und wir es noch jemand anders gekauft haben. Es ist immer noch Gott, der uns versorgen tut. Und darum wollen wir dankbar bleiben. Aber das ist jetzt nur mal, wie wir Gott danken. Es bleibt ja jetzt noch die Frage, wie wir einen Teil von der Ernte stehen lassen, wenn wir nicht mehr selber ernten. Den Auftrag, den sehe ich da. Und die Situation hat sich aber für uns verändert. Wie können wir das jetzt lösen? Und für heute hatte ich die Idee, dass wir Lebensmittel mitbringen. Und ich bin total begeistert, wie viel ihr mitgebracht habt. Vielen Dank. Und dass wir die nachher versteigern tun. Und das Geld nehmen wir und geben zu einer Organisation, die sich eben dann um die Ärmsten in diesem Land kümmern tut. Das ist wie, wir hätten einfach auch gar direkt das Geld nehmen und reingeben. Aber wir wollen auch mit diesen Lebensmitteln in Kontakt kommen. Wir wollen uns das bewusst machen. Das ist wie ein Teil von der Ernte stehen lassen. Die Frage ist jetzt, sind das 2 oder sind das 5 Meter? Sind vielleicht eher 2 von unseren Möglichkeiten her. Ich weiss es nicht, ich kann es nicht für euch entscheiden. Ich glaube einfach, uns geht es wirklich gut. Und vielleicht muss sich jeder daheim mal noch einmal überlegen, ob du den Gedanken aus 3. Mose 19, 9 bis 10 auch lebst oder wie du ihn möchtest in Zukunft leben. Wie möchtest du einen Teil von deiner Ernte stehen lassen? Für die, die davon abhängig sind. Ich lese zum Schluss die Verse uns noch einmal vor. Wenn ihr die Ernte in eurem Land einbringt, dann sollt ihr das Getreide nicht bis zum äußersten Rand eurer Felder abschneiden und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die zu Boden fallen, nicht aufsammeln. Lasst sie für die Armen und die Ausländer liegen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und auf dem gelben Blatt habt ihr den Vers noch einmal hinten drauf. Und ich lade euch ein, dass ihr den noch ein bisschen mitnehmt. Und dass ihr selber so ein bisschen überlegt, wenn im Jahr lasst ihr etwas stehen, verzichtet ihr auf eine Nachlese und wie viel. Es gibt keine Angabe drin. Es gibt kein richtig und falsch da drin. Ich glaube, jeder muss es selber mit Gott ein bisschen klären und da einen Weg drüber finden. Ich bete mit euch. Ja, mein Vater, ich danke dir einfach, dass du wirklich unser Versorger bist. Du schaust so gut da zu uns. Wir haben so eine Fülle, gerade in der Schweiz. Wir können vieles das ganze Jahr haben, von überall von der Welt wird es zu uns gebracht, dass uns gut gehen darf. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich aber auch, dass du unsere Herzen berührst, gerade eben auch für die Menschen, wo es nicht so geht. Wo vielleicht die Fülle schon auch sehen, aber wo sich nicht davon bedienen können. Wo sich nichts davon leisten können oder zu wenig. Herr, berühr du unsere Herzen einfach. Oder mach du, dass uns diese Schicksale einfach auch berühren. Und dann auch über die ganze Welt gesehen. Es gibt Regionen, wo einfach Hunger herrscht. Wo es nicht einfach eine kleine Auswahl gibt, sondern vielleicht gar keine Auswahl gibt. Herr, und auch da wollen wir daran denken. Und ich bitte dich, dass du auch mit diesen Menschen bist, dass du dir segnen tust. Dass sie du versorgen tust mit Nahrungsmitteln, mit Essen und auch im Überfluss. So wie du uns im Überfluss gibst. Ja, Herr, und klopf du an unseren Herzen. Berühr du uns, wenn du möchtest, dass wir mehr von unserer Ernte stehen lassen. Ich bitte, dass du mit jedem Einzelnen dieser Frage noch ein bisschen nachgehst. Wie viel brauchen wir und wie viel können wir abgeben? Amen.